Deutschlandfunk Kultur. Literatur. Mit Dorothea Westphal.
Sein Leben war wie ein Roman. Der österreichische Schriftsteller und Journalist Josef Roth, Autor von so großartigen Romanen wie Radetzky-Marsch, wurde 1894 im galizischen Brody, das heute in der Ukraine liegt, als Sohn einer armen, alleinerziehenden Mutter geboren. Er starb mit nur 44 Jahren in einem Armenhospital in Paris, nachdem er sich buchstäblich zu Tode getrunken hatte, wenige Monate vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Roth schrieb Zeitungsartikel, Reisereportagen, Essays und 12 Romane. Stationen seines Lebens waren Berlin, Paris, Moskau, Amsterdam und Wien. Dort studierte er kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs und in dieser Zeit beginnt eine fiktive Liebesgeschichte, von der der neue Roman von Jan Konefke mit dem Titel »Im Schatten zweier Sommer« erzählt. Jan Konefke ist mein Gast im Studio von Deutschlandfunk Kultur und zugeschaltet aus Stuttgart ist der Literaturwissenschaftler und Josef Roth-Experte Jan Bürger. Ganz herzlich willkommen Ihnen beiden.
Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Jan Konefke ist Schriftsteller und Übersetzer. Er schreibt Romane, Kinderbücher und Gedichte. Sein letzter Roman trägt den Titel Die Zanzer-Memoiren und darin wird eine Geschichte, die verschiedene Zeiten und Länder umspannt, aus der Sicht eines Schrumpfkopfs erzählt. In seinem neuen Roman Im Schatten zweier Sommer bringt er Josef Roth mit Fanny Fischler zusammen, die es in Roths Leben allerdings nie gegeben hat. Herr Konefke, eigentlich bieten ja Roths Leben und auch die Frauen in diesem Leben schon einigen Romanstoff. Was hat Sie dazu bewogen, ihm eine fiktive Frau an die Seite zu stellen, die er im Roman zu Beginn seines Studiums in Wien kennenlernt und die letzten Monate seines Lebens in Paris an seiner Seite verbringen wird?
Ja, ich hätte nicht über Josef Roth geschrieben, wenn ich nicht einen gewissermaßen ganz persönlichen Anlass dazu hätte. Nämlich, ich habe festgestellt, dass in dem Haus, das meine Frau und ich 2003 bezogen haben, in Wien auch Josef Roth gelebt hat. Als junger Student, der direkt aus Galizien kam und sich eingeschrieben hat an der Wiener Universität zum Studium. Und das habe ich erst einige Jahre, nachdem wir dort eingezogen sind, festgestellt. Das hat mich natürlich immer, wenn ich durch das Treppenhaus, wie die Wiener sagen, Stiegenhaus gegangen bin, beschäftigt, wie das wäre, jetzt Josef Roth zu treffen, den jungen Josef Roth. Und es gibt ja tatsächlich nicht sehr viel Material aus dieser Zeit über sein Leben. Und das hat mich dann dazu bewogen, jetzt eine Geschichte zu erfinden, beziehungsweise eine Frauenfigur zu erfinden, nämlich der Familie, bei der er wohnt, als Untermieter. Das hat er tatsächlich getan, als Untermieter dort zu wohnen, als Zimmerherr. Und diese Familie zu erfinden, die Tochter zu erfinden und eine Liebesgeschichte zu erzählen. Das war sozusagen die Ausgangslage. Also was mich wirklich daran gereizt hat, war, dass diese beiden jungen Menschen, die ihre gewissermaßen erste Liebe erleben, am Anfang ihrer Entwicklung stehen und gleichzeitig das Ende einer Epoche erleben. Und das ist sozusagen ein Grundschock des Lebens.
Also das Ende der K&K.
Das Ende der K&K-Zeit,
genau.
Also das 1914 noch nicht passiert ist, aber das eben durch den Krieg dann 4 Jahre später passieren wird. Und dieser Verlust ist ja ein Thema, der Josef Roth die ganze Zeit auch als Schriftsteller beschäftigt hat.
Jan Bürger leitet am Deutschen Literaturarchiv in Marbach das Siegfried-Unselt-Archiv. Als Schriftsteller hat er unter anderem eine Hamburger Kulturgeschichte, eine Kulturgeschichte des Neckars sowie eine Biografie des Schriftstellers Hans-Henny Jahn geschrieben und sich vielfach als Herausgeber betätigt. So hat er beispielsweise Reisereportagen aus der Ukraine und Russland sowie Feuilletons und Briefe von Josef Roth aus Paris herausgegeben. Und er schreibt gerade an einer Biografie über Roth. Was, Herr Bürger, wird von Roth im Literaturarchiv in Marbach eigentlich aufbewahrt?
Ja, es gibt im Grunde zwei umfangreichere Sammlungen zu Josef Roth. Eine hat ein ähnliches Schicksal gehabt, wie es auch am Schluss in Jan Konefskes Roman beschrieben wird, dass nämlich mit Verwandten und Freunden Papiere in Richtung Amerika gewandert sind, viel, viel mehr als in dem Roman erzählt wird. Und es am Leo-Baeck-Institut in New York den eigentlichen Nachlass gibt. Das hängt zusammen mit der Familie Grübel. Das ist im Grunde Josef Roths einzige funktionierende Familie, also sein Onkel und seine Cousinen. Und da gibt es diesen einen großen Nachlass, den man wunderbarerweise, also für Leute, die sich dafür interessieren, auch online benutzen kann. Also der ist, weil das Urheberrecht ausgelaufen ist bei Josef Roth, kann man das alles online lesen. Parallel dazu wurde in Marbach, das ist ja Schillers Geburtsstadt, wurde eine Exilsammlung aufgebaut, seit den 50er Jahren schon. Die waren da sehr früh und haben Exilliteratur gesammelt Und da war Josef Roth dann auch sehr schnell als einer der wichtigen Autoren ein Schwerpunkt. Und dann gab es noch etwas ganz, ja, so eine richtige Roth-Geschichte, was Wundersames. Es gab Manuskripte, einen größeren Bestand. Also da ist auch Juden auf Wanderschaft war da drin oder verschiedene Romane. Und er hatte bei seinem Verlag Kiepenheuer, das ist der Kiepenheuer Verlag, der große Weimarer, eigentlich linke Verlag, bei dem Hiob vor allen Dingen als Bestseller erschien, da hatte er einen Kasten mit Manuskripten hinterlassen, vor 33. Und dieser Kasten überwinterte sozusagen die DDR-Zeit und kam Anfang der 90er Jahre auf den Autografenmarkt. Und das wurde damals von den Marbacher Kollegen, also meinen Vorgängern, erworben. Und das ist auch ein Kern von Bestand, den wir jetzt haben. Drumherum wurde sehr viel gesammelt und das ist vielleicht auch das Spannendere, auch für jemanden wie mich, der vielleicht die Lücken in dieser Biografie versucht, mit Kontexten zu erschließen, wurde sehr viel gesammelt zur alten Frankfurter Zeitung. Und die Frankfurter Zeitung, das war im Grunde das Feuilleton der Weimarer Zeit, das Josef Roth zu einem Feuilletonisten gemacht hat,
Star-Journalisten,
der im Grunde im ganzen deutschsprachigen Raum wahrgenommen wurde.
Mich zu fixieren ist unmöglich. Mit diesem Zitat von Josef Roth haben Sie, Herr Bürger, einen Aufsatz überschrieben, der vor einigen Jahren in der Zeitschrift Akzente erschienen ist. Untertitel Versuch über Josef Roth, ein selbst erfundenes Leben. Es gibt kaum Fakten über diesen so erfolgreichen Schriftsteller. Woran liegt das?
Ja, das liegt zum einen an seinem Lebenswandel. Sie haben ja schon skizziert, wie viele Orte in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben. Da könnte man noch einige dazu nennen, aber das lassen wir mal. Aber er hat eben im Grunde immer in Hotels gewohnt und hat nicht viel Wert gelegt auf Manuskripte, auf Briefe, sobald die Sachen verkauft und veröffentlicht waren. Also das Ziel war offenbar mehr, möglichst viel und möglichst verstreut zu veröffentlichen, nicht nur wegen des Geldes, sondern auch wegen des permanenten Gefühls des Verfolgtseins, denke ich, auch schon lange vor 33. Grunde, dass man denkt, als galizischer Jude, der aus Brody kommt, also an der russischen Grenze, als Ostjude, diese permanente Erfahrung des Diskriminiertseins ist, glaube ich, für dieses Leben ganz wichtig. Mhm. Und ja, zum anderen liegt es eben auch daran, dass ja, das, diese tragische Dimension, dieser tragische Zug dieses Lebens, der eben dazu geführt hat, dass er nie den einen Verlag gehabt hat, nie eine Familie oder Freunde, die sich wirklich kümmern konnten um Manuskripte. Das ist ihm alles sehr, sehr zerstreut. Das ist auch ein Spiegel dieses Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts.
Herr Konefke, eignet sich dieses Leben, dieses, ja, von dem nur Lücken sozusagen bewahrt wurden, gerade deshalb gut für einen Roman?
Ja, auf jeden Fall ist Josef Roth tatsächlich auch eine Figur, weil, oder bietet sich an, zur Romanfigur zu werden, weil er sich auf der einen Seite tatsächlich nicht hat festlegen lassen. Ich kann ihn hier zitieren aus einem Brief an Benno Reifenberg. Da schreibt er zum Beispiel 1926, ich bin ein Franzose aus dem Osten, ein Humanist, ein Rationalist mit Religion, ein Katholik mit jüdischem Gehirn, ein wirklicher Revolutionär. Und das könnte man im Laufe der Briefe, dieser Briefsammlung fortsetzen, dass es immer wieder neue Definitionen, Selbstdefinitionen gibt. Also er will sich nicht zuordnen lassen. Er will immer Zuordnungen entfliehen und erzählt eben auch sehr viele Geschichten über sein Leben, die sich bei genauerer Prüfung nicht verifizieren lassen oder falsifizieren sogar.
Benno Reifenberg, darf ich nur kurz hinzufügen, war sein Redakteur bei der Frankfurter Zeitung.
Ja. Und dadurch wird er unglaublich interessant als Mensch oder ist interessant als Mensch und damit natürlich auch als Figur sozusagen seines eigenen Lebens, seiner eigenen Erfindungen auch.
Ein selbst erfundenes Leben.
Ja. Also wenn ich da ergänzen darf,
gerne.
Damals, das ist ja vor 10 Jahren, habe ich diesen Essay geschrieben. Das war im Grunde so ein bisschen die Quintessenz eines Seminars, was ich mit amerikanischen Studenten damals gemacht hatte. Und mir geisterte immer eigentlich eine Szene, die Studenten gar nicht so aufregend fanden, aber im Kopf, dass da jemand im Alter der Doktorandinnen und Doktoranden, mit denen ich da saß, im Grunde aus dem Krieg zurückkommt und keine Papiere hat.
Ja.
Und was er dann macht, ist, dass er also Anfang der 20er Jahre in Wien ja irgendwie nachweisen muss, dass er Österreicher ist, damit er eine Staatsangehörigkeit hat. Und er ist in der Zeit schon ein relativ bekannter Journalist und er setzt dann im Grunde diese Veröffentlichung als Josef Roth setzte als Beweis dafür, dass seine Identität echt ist sozusagen. Und aus dem Schreiben heraus schaffte es dann, die Behörden zu überzeugen, dass die ihm, der irgendwie staatenlos geworden ist, weil es ja das alte KOK-Reich, das alte Österreich nicht mehr gibt.
Genau, Galizien damals zu
eben
Österreich
tatsächlich
gehörte.
Das richtige Papier geben, damit er eben seine ganzen offiziellen Dinge erledigen kann, damit er heiraten kann, etc. etc. Und das war für mich irgendwie so etwas wie eine Szene, die vielleicht auch tatsächlich die Szene wurde, die mich dazu gebracht hat, mich jetzt in den letzten Jahren viel länger, als ich gedacht hätte, biografisch damit zu beschäftigen. Ich hoffe, das Buch wird irgendwann mal fertig, aber das kann ich nicht sagen, wann es fertig wird.
Vor welche Herausforderungen stellt Sie das beim Schreiben einer Biografie, wenn über diesen Autor so wenig bekannt ist aus seinem Leben? Oder beziehungsweise da dieser ja auch so viel dazu erfunden hat, kann man das so schlecht fixieren?
Ja, es ist auf jeden Fall unmöglich, etwas zu erzählen, was einfach den Quellen folgt, wie viele seriöse Biografien es tun, wie auch der erste Biograf Joseph Roths, David Bronson, es gemacht hat in den 60er und 70er Jahren.
Ein Amerikaner,
Er ist ein Amerikaner und ist eigentlich ein wunderbares Buch, aber es ist eben doch ein Buch, was aus den 60er und 70er Jahren stammt, was viele Fragen, die wir uns heute stellen, die ich mir stelle, eigentlich nicht mehr beantwortet. Das heißt halt mehr Kontext lesen, mehr in die Landschaft hineingehen. Das ist jetzt auch eine Verzögerung, die gekommen ist, leider bei dem Projekt. Also erst kam die Corona-Zeit, die es so schwierig gemacht hat, zu reisen. Und dann kam der Ukraine-Krieg, der das Projekt, also ich wollte eigentlich beginnen mit einer Fahrt jetzt nach Brody, ne? Und das Projekt natürlich ist nur verzögert, oder ich beginne jetzt wahrscheinlich anders. Wahrscheinlich beginne ich jetzt mit seinem ersten Roman, der im Grunde auch, also Hotel Savoy von 1924, ist nicht sein erster Roman, aber sein erster großer Roman, der im Grunde, dieses ganze osteuropäische Nachkriegschaos zusammenführt in einen Plot hinein. Und das wirkt heute ungeheuer aktuell. Text, finde ich.
Herr Konefke, Ihr Roman ist ja eine Hommage an Joseph Roth, in dem er aber eine Frau eine mindestens gleichberechtigte Rolle spielt, nämlich diese Fanny. Joseph Roths Romane sind ja eigentlich bevölkert von melancholischen Männerfiguren. Frauen spielen da eher eine Nebenrolle. War es gerade deshalb reizvoll, die Geschichte von dieser Fanny erzählen zu lassen?
Ja, das war natürlich eine Idee dabei, dass tatsächlich die Frauenfiguren eher ein wenig blass bleiben in Joseph Roths Romanen. Und mit Fanny habe ich auch einen Widerpart in ganz verschiedener Hinsicht. Sie ist eine Wienerin. Sie ist zu Hause gewissermaßen in Wien. Sie kommt aus einer Familie eines sozialistischen, sozialdemokratischen Vaters, Schuhmachers, der beim Arbeiterbildungsverein mitarbeitet. Es gab ja diese Bildungsarbeit der sozialistischen Bewegung Anfang des Jahrhunderts und auch seine Töchter so erzogen hat. Er hat vier Töchter. Fanny ist die älteste. Es gibt so eine Szene, dass er den kleineren Töchtern vorliest und er ist also felsenfest davon überzeugt, dass die Intelligenz, Charakter, Talente und so weiter nicht vom Geschlecht abhängen. Das hat er seinen Töchtern vermittelt. So sieht das auch Fanny.
Die ist auch ziemlich selbstbewusst.
Und sie ist sehr selbstbewusst.
Und auch sehr gebildet.
Und sehr gebildet. Also der Ton schwankt in dem Tagebuch, das der eine große Teil des Buches ausmacht von 1914, schwankt natürlich ein bisschen zwischen noch mit dem Teenager und gleichzeitig dann auch sehr viel selbstbewusster Bildung. Und das ist in diesem Alter, glaube ich, ganz normal, dass das hin und her gehen kann. Und sie kann dem Joseph Roth eben auch wirklich Paroli bieten. Sie ist angezogen von ihm, er ist angezogen von ihr. Gleichzeitig ist sie ihm offensichtlich auch ein bisschen unheimlich, weil sie so eine junge, selbstbewusste Frau ist. Und er hat ein sehr konservatives Frauenbild mitgebracht nach Wien. Und er ist eben nicht zu Hause. Er trifft auf eine junge Frau, die sozusagen mit beiden Beinen auf dem Boden der Heimat steht. Und er ist der Heimatlose. Und diese Konstellation, glaube ich, erlaubt die Erfindung dieses jungen Lebens und dieses Hineinschlitterns dann in die Katastrophe, also wie man das sich imaginieren kann, wie die beiden dann mit der gesamten Gesellschaft natürlich hineinschlittern in diese Katastrophe und die Jugend damit eigentlich zu Ende ist.
Diese Geschichte dauert ja praktisch nur ein paar Monate. Ne?
Ja,
also
ja.
Roth kommt nach Wien 1914 im Februar und wenige Monate später beginnt dann der Erste Weltkrieg. Herr Bürger, können Sie sich diese Fanny an Roths Seite vorstellen?
Ja, sehr gut. Und zumal sie eben manches von den Widersprüchen im Umgang mit Frauen oder im Verhältnis mit Frauen von Roth widerspiegelt. Denn es stimmt zum einen, dass er tatsächlich mit einer sehr reaktionären Vorstellung in dieser Zeit Frauen begegnet, also vor dem Ersten Weltkrieg. Das stimmt zum Teil vielleicht auch für seine Ehe mit seiner Frau Friedel in den 20er Jahren. Aber eben nur zum Teil. Und parallel dazu ist es so, dass er immer mit Frauen zu tun hat, die eigentlich aus heutiger Sicht ausgesprochen emanzipiert sind. Also das beginnt mit seinen Cousinen dort in Lemberg, die Grübler-Schwestern, die, wenn man die Briefe, die Dokumente liest, ist nicht sehr viel da, aber die sind ausgesprochen, ja, wach, stehen im Leben und wollen was vom Leben. Und wenn man dann anguckt, mit wem er wichtigere Beziehungen hatte, in der Zeit, als seine Ehefrau dann in die Psychiatrie kam, die wurde schwer psychisch krank, also eine ganz bittere, traurige Geschichte. Da kann man auch noch sehr viel mehr aus den Dokumenten lesen, als bisher bekannt ist.
Ich glaube, sie litt an Schizophrenie, ne?
Ja, sie ist schizophren und das ist wirklich also eine fürchterliche Geschichte. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, dann gibt es ja eine Reihe von wichtigen Frauenbeziehungen. Da gibt es zum einen eine Sibylle Rares, eine Schauspielerin, die er in den späten 20er Jahren über die Frankfurter Zeitung und die Kulturszene in Frankfurt kennenlernt, die ziemlich tough ist und irgendwie einfach so eine 20er-Jahre-Frau, muss man sagen. Dann wird es aber noch interessanter. Dann lernt er im selben Jahr, und das wird es tatsächlich ein eheähnliches Verhältnis, lernt er Andrea Mangabell kennen, eine ja in dem Sinne auffallende Persönlichkeit in der Kulturszene und in der journalistischen Szene, weil sie einen kubanischen Vater hat und auch noch mit einem Afrikaner Kinder hat und mit ihm Afrikaner verheiratet war. Das war damals sehr ungewöhnlich.
Die beiden lebten ja einige Jahre zusammen.
Die lebten tatsächlich, also das ist das einzige Mal, die leben dann tatsächlich in der Exilzeit mehrere Jahre in dem berühmten Hotel Fouillot in der Rue de Tournon in Paris zusammen. Das ist da beim Jardin de Luxembourg. Und da lebt er tatsächlich auch, die Andrea Mangabell hat zwei kleine Kinder, die leben auch mit ihm und das prägt, glaube ich, dann auch schon sein Leben. Also er ist ja ein schwerer Alkoholiker in dieser Zeit. Also dann, und
wir sind ja jetzt schon in der letzten Zeit. Ja,
aber das prägt sein Leben dann extrem. Also dass er einmal tatsächlich so ein familienähnliches Verhältnis hat. Also wenn sie offenbar zwei Hotelzimmer da und auf engen Verhältnissen, aber er hat sich auch um die Kinder sehr gekümmert auf seine Weise. Und dann gibt es eben noch nicht zu vergessen Irmgard Keun, die in der Zeit auch
die Schriftstellerin.
In den 30er Jahren irgendwie schwer an Alkoholismus litt. Aber wenn wir Irmgard Keun kennen und ihren wirklich hinreißenden, berühmten Text, das kunstseidene Mädchen, dann das ist eine emanzipierte Autorin auf eine gewisse Weise und eine starke Stimme. Und diese erfundene Fanny, die vereint eben diese starken Frauen. Und vielleicht führt es dazu, zu dem merkwürdigen Effekt, den Jan Kunew geschafft, dass man auch jemand wie ich, der das Material ganz gut kennt, irgendwie im Laufe des Lesens immer wieder darüber nachdenkt, immer wieder vergisst, dass diese Fanny ja gar nicht existiert hat. Dass ich das auch mit dem Kopf irgendwie zusammenbaue mit den Dingen, die ich aus den Büchern und aus den Archiven kenne. Also da gibt's immer so kleine Sachen. Vieles ist so wahnsinnig nah an den Dokumenten dran. Eine Sache, die mir natürlich schon auffällt, ist, dass ist die Sache mit der Handschrift, die taucht leitmotivisch auf in dem Buch. Da hat Jan Kunewke dann auch ein paar Sachen eben erfunden. Also die Handschrift von Roth ist, wenn man sie kennt, auffallend klein. Also sie ist ja ganz ziseliert und so ganz klein. Diese kleine Handschrift, die hat er sich, aber ich weiß noch nicht genau wann, irgendwann aber erst antrainiert, als er professionell für die Zeitung schrieb. Das heißt, die frühen Manuskripte, gerade die Zeit, was wir haben, so aus den 10er Jahren, aus den 1910er Jahren, wo der Roman beginnt, da hat er noch so eine ganz normale große Handschrift. Aber hier im Buch ist es jetzt, das ist Roman, ne? Das ist durchgehend ganz klein. Sowas fällt in einem, wie soll man sagen, einem Rotioten, dann sagen manche Rotforscher, einem Spinner wie mir auf, der so viele Dokumente liest.
Nein, was ich wichtig finde eben, dass sich diese Widersprüchlichkeit bei ihm auch fortsetzt. Aber Jan Bürger hat vollkommen recht. Das ist eben auffällig, mit welchen interessanten und wirklich auch großartigen Frauen er sich umgibt. Talentierten, begnadeten. Aber er schreibt dann zum Beispiel auch noch im Jahr 1934 an Annette Kolb. Dann schreibt er, also er lobt sie für ihr letztes Buch und schreibt, wie mies ist mir jetzt vor meinem Buch. Dann sie schreiben wie ein Vogel und ich wie ein Elefant. Sie sind die einzige Frau, der es von Gott erlaubt ist, das männliche Handwerk zu üben. Also da, auch da hält sich so eine merkwürdige Widersprüchlichkeit durch. Und das ist gewissermaßen bei der Handschrift, ich habe das sozusagen zurückverlegt, dass diese Widersprüchlichkeit eben auch, die Kontinuität dieser Widersprüchlichkeit in die Handschrift zurückverlegt gewissermaßen.
Es gibt ja auch einen Roman über diese Beziehung von Josef Roth zu Andrea Mangabell. Und es gibt einen Roman über die Freundschaft von Stefan Zweig und Josef Roth. Also es gibt einige Romane bereits über Roth. Sie aber, Herr Kunewke, haben sich eben für die frühe Zeit interessiert. Und das hatten Sie ja schon erzählt, dass es eben darum ging, dass Sie herausgefunden hatten, dass in dem Haus, in dem Sie wohnen in Wien, Roth damals, als er ganz jung nach Wien kam, auch gewohnt hatte. Wie haben Sie das herausgefunden?
Das kam über das Buch Die Donau von Claudio Magris, Biografie eines Flusses. Das ist ja in den 80er Jahren schon erschienen. Ich habe es auch damals gelesen. als es erschienen war, aber ich hatte es natürlich vollkommen vergessen, dieses Detail. Das ist ja so in kleinen Kapiteln verfasst und eines heißt Rembrandtstraße 35 und darauf bin ich gestoßen und dachte, oh, das sind ja wir. Und da schreibt er, dass Josef Roth dort im Jahre 1913 gewohnt hätte. Das ist meines Erachtens nicht gesichert. Es ist überhaupt, glaube ich, strittig. Jan Bürger weiß das sicher noch besser. Es ist wohl überhaupt strittig, wann er genau in Wien eingetroffen ist, also fest eingetroffen ist. Sicher ist, dass es seine erste Meldeadresse ist. Vom April 1914 sogar. Ich verlege sozusagen den Einzug in den Februar vor. Und das hat mich darauf gebracht, dass eben Josef Roth da gewohnt hat.
Und inzwischen haben Sie auch dafür gesorgt, habe ich gelesen, dass eine Plakette in dem Haus angebracht wurde.
Ja, genau. Das gibt es im Internet, findet man immer wieder auch englische Texte, die sich darüber beschweren, dass man dort nichts findet. Und das habe ich der Hausverwaltung geschrieben, da müsste man was ändern. Und die haben das dann auch exekutiert.
Das ist eine Zeit, also die frühe Zeit in Josef Roths Leben, über die nicht so viel bekannt ist. Wie ist da die Dokumentenlage und was mussten Sie hinzuerfinden? Wie ist das zum Beispiel bei den Dialogen zwischen Fanny und Roth? Also das, was Roth sagt, inwiefern ist das gesichert?
Ja, das ist natürlich so eine Sache, die natürlich auch eine wissenschaftliche Arbeit von einer literarischen unterscheidet. Bei einer wissenschaftlichen Arbeit, wenn man Zitate nicht in Tüttelchen setzt, dann in Anführungsstriche setzt, dann wird das ja gleich Plagiat. Und das kann man bei einem literarischen Text meines Erachtens nicht sagen. Literatur bezieht sich immer auch auf Literatur und es geht immer auch um die Aneignung von Tradition und immer auch von Motiven und natürlich tatsächlich auch einzelnen Sätzen. Ich habe mir diese Freiheit genommen, eben Zitate einzubauen, verdeckt, manchmal aber auch diese Zitate verändert, um sie dem eigenen Sprachfluss anzupassen, anzuschmiegen. Aber dem Sinn nach musste das natürlich stimmen. Teilweise habe ich eben auch natürlich spätere Äußerungen Roths benutzt. Im Jahre 1916 tauchen dann Sätze auf, die er einen Brief an seine Cousinen schreibt. Zum Beispiel über die Studentinnen, über die er sich da lustig macht. Seine Kommilitoninnen in der Universität. Das sagt er dann schon zu Fanny 1914, hat es aber 1916 erst geschrieben. Das sind so kleine Verschiebungen. Oder auch, dass ich Ihnen die Legende vom Heiligen Trinker, jetzt sind wir im zweiten Teil, den Erinnerungen von Fanny, wahrscheinlich früher schreiben lasse, als es passiert ist, weil er eigentlich alle Manuskripte sofort zu Geld gemacht hat.
Das war eigentlich sein letztes Werk.
Ja, genau.
Kurz vor seinem
Tod. Und bei Fanny ist das so, also sie bringt ihn darauf, in meinem Roman diese Legende zu schreiben, die Wiederbegegnung mit einer Jugendliebe, das kommt in der Legende ja vor. Dann veröffentlicht er sie nicht, gibt sie nicht raus, weil er gewissermaßen sein eigenes Ende beschreibt. Und aus Aberglauben hält er das zurück. Das ist in meinem Roman so, das ist aber tatsächlich nicht so gewesen.
Aber das ist interessant. Sie haben ja eine fiktive Figur, die Fanny, und eine historische, die sie fiktionalisieren.
Ja, ja.
Da muss man unterschiedlich mit umgehen mit diesen
beiden. Ja, natürlich. Also in dem Moment, in dem man eine fiktive Figur hat und ja auch noch andere Figuren in dieser Pariser Zeit, schon 1914, aber dann auch in der Pariser Zeit, die zum Teil wieder auftauchen, wie sein Kommilitone aus Wien Tadeusz, der ist auch erfunden, neben historischen Personen, führt natürlich immer dazu, dass die historischen Personen und damit in erster Linie Josef Roth natürlich auch fiktionalisiert wird. Das ist ganz klar. Und deshalb muss man so ein Buch anders lesen, als man eine Biografie liest.
Aber wie ist das, Herr Bürger, bei einer Biografie, gerade bei einer solchen so schwierigen, wo Sie auch viele Lücken füllen müssen? Natürlich sind Sie den Quellen verpflichtet, aber darf man oder muss man bisweilen auch hinzuerfinden?
Es kommt darauf an, was für eine Biografie man schreibt. Also es gibt natürlich Modelle, wo so etwas hinzuerfunden wird. In der angelsächsischen Welt hat das eine große Tradition. Ich selbst bin jemand, ich weiß nicht, das liegt ja vielleicht auch ein bisschen an meinem Werdegang und dass ich mich so viel mit Dokumenten beschäftige. Ich bin jemand, der einerseits wie immer einen erzählerischen Fluss sucht, aber dann in der Ausweisung der Quellen immer eigentlich sehr streng ist. Und das ist auch ein bisschen schon so gewesen bei den letzten Büchern, die ja auch sich an ein größeres Publikum gewandt haben, also bei dem Neckar-Buch und bei dem Hamburg-Buch, bei diesen Kulturgeschichten, die zum Glück, also es erzählen immer die Leute, die das kaufen oder die zu den Lesungen kommen, meinen, sie lesen das komischerweise ja durch wie einen Roman. Aber dabei ist ja da eigentlich gar keine Handlung da. Aber das ist natürlich auch schon so ein bisschen so ein Trick oder eine Ambition, dass das Ganze schon einen narrativen Bogen hat. Und ich denke, das ist legitim, aber ich finde es immer gut, wenn die Quellen dann wirklich stimmen und wenn dann auch gesagt wird, wie jetzt zum Beispiel, so wird es sein in dem Buch, wenn es darum geht, dass wir die Jahre 1913, 14 rekonstruieren, dass wir sehr wenig wissen. Und das macht es eigentlich fast noch spannender,
ja,
denn im Grunde diese Zeit, wenn wir uns fragen, wann ist der wirklich nach Wien gekommen, dann wissen wir eigentlich nur, dass er im September 1913 zu dem großen zionistischen Kongress gefahren ist. Ja. Wir wissen aber nicht mal, ist er da hingefahren, weil das irgendwie alle gemacht haben. Und in dieser Szene, in der er sich als junger Mann bewegt hat, war das einfach, ja, ich denke, so normal, zum zionistischen Kongress zu fahren, wie in den 80er Jahren zum evangelischen Kirchentag oder so. Und dass man eben sagt, das war dann bei uns die Friedensbewegung, dort war es halt diese zionistische Debatte. Und aufregend sind dann auch Details. Man stellt dann plötzlich fest, wenn man in die Akten guckt, da war nicht nur Josef Roth bei diesem Kongress, sondern es war auch Franz Kafka dort. Und die beiden werden sich nicht erkannt haben, nicht füreinander interessiert haben. Aber wenn man sich vorstellt, dass Franz Kafka und Josef Roth am selben Ort sind und dann einmal fantasiert, was gewesen wäre, wenn die sich vielleicht 1913 kennengelernt hätten, dann wäre das hochspannend. Und das schließt dann die Frage an, kannten Josef Roth und Franz Kafka sich? Wir wissen es nicht genau, aber Max Brod und Josef Roth waren gute Bekannte und Roth hat eine Zeit lang in den frühen 20er Jahren auch viel in Prag veröffentlicht und war auch oft in Prag. Das ist aufregend, da kann man dann anfangen zu spekulieren, aber man kann ja auch in so einer Biografie oder in biografischen Texten auch Spekulationen als solche ausweisen und sagt, das sind Optionen, die die Literaturgeschichte, die die Geistesgeschichte vielleicht gehabt hätte, die dann vielleicht ins Leere liefen.
Der Roman Im Schatten zweier Sommer von Jan Konefke hat drei Teile. Im ersten Teil stellt der Erzähler seine Tante vor, eben jene Fanny Fischler. Und diese erzählt kurz vor ihrem Tod von ihrer Jugendliebe zu Roth, der als 17-Jähriger eben bei ihrer Familie wohnte. Und sie vermacht ihrem Neffen ihr Tagebuch aus dem Jahr 1914. Das ist der zweite Teil des Romans, sowie 10 von ihr besprochene Kassetten. Und darum geht es dann im dritten Teil. Da geht es eben um die Wiederbegegnung der beiden in der Exilantenszene in Paris. Da werden sie beide zum Liebespaar, doch die Weltlage und Roths Zustand verdüstern sich zunehmend. Ich möchte noch mal eben jetzt zu dieser Wiener Zeit zurück, auch zu den Gesprächen zwischen den beiden. Sie mussten ja den sprachlichen Duktus der Fanny erfinden. Sie ist noch jung, aber klug und gebildet, das haben wir schon gesagt. Wie haben Sie sich da hineinversetzt, auch in diesen Wiener Dialekt? Ich weiß nicht, ob das alte Wendungen sind, Lugenschippel oder Waschel oder.
Da sind sehr viele alte Wendungen, ja, die man heute im Wienerischen nicht mehr benutzt. Mir ist aufgefallen, dass es den Wienern wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und sie auch sich freuen daran, wie diese alten Wendungen wieder auftauchen, die sie noch von der älteren Generation kennen.
Schön.
Das war mir natürlich wichtig. Also der Effekt, den auch Jan Bürger beschreibt, der mich natürlich freut, dass man zum Teil wirklich glaubt, sie sei diese Fanny, muss es eigentlich gegeben haben. Ich habe tatsächlich auch solche Leserinnenreaktionen gehabt, dass jemand zu mir gesagt hat, das ist ja toll, dass du dir da ausgegraben hast. Wo hast du das her? Wo hast du das gefunden? Und so weiter. Dass sie das wirklich für bare Münze nehmen, um das sozusagen. Und dazu musste der Sprachduktus stimmen. Er musste außerdem einer jungen Frau sein, aber aus der Zeit, die eben auch, ich glaube, das kann man heute sich schwer vorstellen, dass es dann eben doch schon sehr elaborierte sprachliche Äußerungen gab.
Ja, und schriftliche Äußerungen. Tatsächlich.
Ja, ja. Ja, das liegt natürlich auch daran, sie ist eben sehr weit für ihr Alter und sie besucht ja ein Lehrerinnenseminar. Sie besucht nicht, wie ein Rezensent meint, die Hauswirtschaftsschule, einfach so stereotyp zugeordnet hat, wie das in der Zeit normalerweise gewesen ist. Nein, sie besucht ein Lehrerinnenseminar, das ist dutzendfach erwähnt, und hat natürlich da einen ganz anderen Ausgangspunkt, um so ein Tagebuch zu schreiben.
Und man muss vielleicht auch ergänzen, ich meine auch, ja, mag ja vielleicht ein bisschen feministisch klingen, wenn ich das so sage, man muss eben genau gucken in dieser Zeit, wenn man Dokumente liest, ist es ja so, klar, Frauen haben nicht so viele Publikationsmöglichkeiten, haben auch nicht diese Role Models, dass man eben tatsächlich Autorin wird. Und was ist der Effekt auch schon im 19. Jahrhundert, auch schon im 18. Jahrhundert? Es gibt wunderbare, elaborierte Briefe und Tagebücher von Frauen. Also das ist im Grunde die literarische Ambition, wandert in diese, heute würden wir sagen, autofiktionalen oder autobiografischen Dokumente hinein. Und da gibt es ja auch berühmte Beispiele. Und da schreibt sich diese Kunstfigur so ein bisschen ein. Und deshalb finde ich das völlig überzeugend, dass die auch manchmal vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinaus schießt und ein bisschen zu elaboriert schreibt. Oder manchmal klingt es dann plötzlich so, als hätte sie vorher vielleicht auch mal einen Thomas Mann gelesen oder so. Ne? Aber das ist ziemlich typisch für die Briefkultur dieser Generation. Das finde ich ziemlich gut. Ich hätte da noch eine Nachfrage, weil es mich einfach interessiert. Es gibt ja nicht nur das Wienerische, sondern auch das Jiddische, was eine starke Rolle spielt in dem ganzen Roman. Wie haben Sie sich das erarbeitet? Wie ist Ihnen das zugewachsen?
Naja, ich habe mich jetzt auch tatsächlich immer damit beschäftigt, weil ich ja auch in Osteuropa lebe. Und ich lebe ja nicht nur in Wien, sondern ich pendele auch zwischen Wien und Bukarest und einem kleinen Ort in den Karpaten. Und das seit mittlerweile mehr als 20 Jahren. Das ist eine andere Verbindung über Zurot, jetzt mal abgesehen von dem Haus, das wir beide bewohnt haben oder bewohnen, nämlich, dass er eben aus Osteuropa kommt. Und es gibt eine Stelle, eine für mich ganz, ganz wichtige Stelle, in einem Brief an Klaus Mann, auch von 1934, schreibt er, wenn ich einmal Zeit hätte, würde ich gerne einen Essay schreiben zum Thema der Okzident und Potemkin. Denn ich habe festgestellt, dass wenn ein Westeuropäer östlich von Warschau ankommt, zum Kind wird. Will sagen, er verliert jede Orientierung. Er weiß gar nicht mehr, in welcher Welt er sich befindet, der Westeuropäer. Das ist eine unglaublich auch aktuelle Stelle, weil sie natürlich auch darüber Auskunft gibt, dass es kein Zufall ist, dass wir zum Beispiel nicht verstanden haben, was in der Russischen Föderation vor sich geht und dass die Politik nicht darauf reagiert hat. Wir wissen überhaupt sehr wenig von Osteuropa. Das stelle ich auch in Rumänien immer fest, dass Leute, die aus dem Westen kommen, eigentlich völlig ahnungslos sind. Und ich habe mich dadurch natürlich auch diese jiddische Kultur reicht ja hinein, auch nach Nordrumänien und so weiter. Ich habe mich dadurch immer wieder damit beschäftigt. Die kommen ja auch vor, diese Opowiesch, diese Geschichten, die der Bartlen erzählt, der Geschichtenerfinder und so weiter. Da kommen
der osteuropäische
da habe ich natürlich Material gehabt und das war natürlich auch sprachlich entsprechend dort vorhanden. Und so habe ich mich damit beschäftigt.
Es ist vielleicht noch ein bisschen aufregender, wenn man so sich Josef Roths markige Sprüche nochmal vor Augen führt. Da gibt es auch diesen markigen Spruch, nur der richtig Jiddisch kann, kann auch ein vernünftiges Deutsch schreiben. Mhm. Also dass man im Grunde, man kann sagen, gut, das ist halt mal wieder so ein Spruch, den jemand klopft. Ne? Also wenn man ein guter Dichter sein will, muss man Jiddisch beherrschen. Aber es ist natürlich viel spannender, wenn man nicht einfach nur sagt, das ist halt so ein Spruch, sondern dass man sich darüber nachdenkt, was es sein könnte. Und Roth ist nun jemand, und das wurde, finde ich, viel zu wenig beachtet bisher, der ja in diesem Sprachengemisch aufgewachsen ist. Er hat sich nun auch familiär für Deutsch als Hauptsprache entschieden. Aber es hätte durchaus auch polnisch sein können. Mhm. Wahrscheinlich nicht ruthenisch, was er ein bisschen beherrschte. Mhm. Wahrscheinlich auch nicht russisch. Aber es hätte wohl auch polnisch sein können. Und in der älteren Literatur über Roth liest man immer, dass das Polnisch nicht besonders gut war von ihm. Das beruht auf Äußerungen von Soma Morgenstern. Das war auch ein Autor und ein sehr alter Freund von ihm, auch noch im Exil.
Auch aus Galizien,
taucht auch in dem Roman von Jan Konefke auf. Soma Morgenstern, wenn man Soma Morgenstern liest, der hatte immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Konkurrenzneid, wenn man es mal ein bisschen überspitzt sagt. Und es ist natürlich hochspannend, wenn er dann eben in so Projekte hineingeht, wie seine Russland-Reportagen, dass er in den slawischen Sprachen irgendwie zu Hause ist und da auch eben tatsächlich andere Dinge wahrnimmt, wie die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiter waren es vor allen Dingen der Frankfurter Zeitung oder der großen Feuilletons, eben nicht wahrgenommen haben. Und deshalb scheinen mir auch diese Texte über die heutige Ukraine und die Sowjetunion eben so gelungen.
Die haben Sie ja auch herausgegeben, Herr Bürger. Kommen wir gleich dazu. Ich würde gerne jetzt doch mal eine Stelle aus Fannys Tagebuch hören, Herr Konefke, und möchte Sie bitten, die erstmal jetzt zu lesen, bevor wir dann weitersprechen. Also aus dem Roman Im Schatten zweier Sommer und aus dem zweiten Teil aus Fannys Tagebuch.
Montag, 18. Mai, gegen Abend im Hinterhof. Ich bin erleichtert und heiterer Stimmung. Nein, das verfehlt meinen seelischen Zustand. Ist es Verliebtheit? Ich kann es nicht sagen. Mich in einen Mann zu verlieben, ist mir bis zum heutigen Tag nicht passiert. Von den seelischen Auswirkungen habe ich keine Ahnung. Oder bin ich nur feige und wage nicht, es meinem Tagebuch anzuvertrauen? Ich bin verliebt? Ich kanzelte Josef bei unserem gestrigen Praterspaziergang als erstes ab. Alle seine Geschichten, Falschheiten und Schwalbeleien passten auf keine Kuhhaut mehr und seien dreist. Sein Vater, ein Steuerbeamter aus Wien, der ins Kronland Galizien reise, um mit seiner Mutter den kleinen Josef zu zeugen. Ich sei mir sicher, sein ganzer katholischer Papa vom Wiener Finanzministerium sei eine Erfindung vom Bartlen aus Brody mit Namen Roth. Josef geht schuldbewusst, kleinlaut und einsilbig an meiner Seite und nickt. Eine stumme Bejahung, die ich erst verdauen muss. Er hat mich in vollem Bewusstsein belogen. Und es bestand absolut keine Notwendigkeit. Warum erfindet er einen katholischen Wiener als seinen Erzeuger? Vor mir, die er nicht im Verdacht haben muss, einen galizischen Juden abscheulich zu finden. Oder wollte er mit meinem Christentum wetteifern? Nein, es ist zu kindisch, um es in Betracht zu ziehen. Ich greife vor auf einen Satz, der bei unserem gestrigen Abschied am Praterstern fiel und der heute in meiner Erinnerung widerhallt. Es ist das Merkmal verlorener Menschen, zu schwindeln. Mit Wahrheit und Unwahrheit nehmen Sie es nicht zu ernst, Fanny. Sie schwindeln unschuldig wie Kinder. Wo war ich? Ach ja, an dem Punkt, als er nickte. Es machte mich grantig, verbitterte mich und ich rechtete, schimpfte und zankte mit Josef, der alles einsteckte und sich nicht wehrte. Es sei unverzeihlich gewesen, den Kommilitonen nicht in die Parade zu fahren, die schaudererregendes alldeutsches Zeug schwefeln. Minderwertige Rasse, germanischer Daseinskampf. Er verleugne sich mit seinem maßlosen Anpassungswillen. Und das sei verachtenswert. Endlich beendete Josef sein Schweigen. Ob mir Tadeusz erinnerlich sei? Sicher, erinnerte ich mich an seinen zartgliedrigen Kommilitonen aus Krakau. Sie haben Tadeusz misshandelt, verriet er mir. Wer, wollte ich wissen. Na, unsere Kappelstudenten. Sie haben Tadeusz zu sechst oder siebt umringt, was er an Papieren bei sich hatte, zerrissen, Vorlesungsmitschrift, Studentenlegitimation und zum Schluss seine Brille zertrampelt. Nie wieder solle der polnische Jud eine Bildungsanstalt deutschen Geistes betreten. Er konnte Reis ausnehmen und kam bis zur Rampe, wo andere Studenten Tadeusz ein Bein stellten, aus nichts als Gemeinheit und Niedertracht, was den Burschenschaftern erlaubte, den Fliehenden einzufangen, an Armen und Beinen zu packen und in hohem Bogen aufs Pflaster zu werfen. Er hat außer Prellungen rechts einen Schulterbruch und ein zersplittertes Handgelenk. Diese Scheißkerle haben erreicht, was sie wollten. Er wagt es nicht, sich eine neue Studentenbescheinigung ausstellen zu lassen und wieder einen Fuß in die Uni zu setzen. Ja, in der ersten Zeit scheute er sich, aus dem Haus zu gehen und blieb eine Woche im Untermietszimmer. Und bis heute bewegt sich Tadeusz auf Gehsteigen, dicht an der Hauswand und nie in der Mitte. Ich erfuhr, dass es Josef gewesen war, der seinem Kommilitonen den Doktor bezahlt hatte. Und mit dieser Ausgabe war das vom Lemberger Vormund erhaltene restliche Geld verbraucht und er brachte seinen Mietzins nicht auf. Mir ist klar, warum er auf Tadeusz zu sprechen kam. Nicht wegen des Geldes, mit dem er seinem Studienfreund beisprang. Er wollte von mir seinen Anpassungswillen verteidigen, den ich verachtenswert fand. Bin ich nicht zu streng, zu vermessen, zu selbstgerecht? Muss man Josef nicht besser verstehen und behandeln, als ich es in den vergangenen Wochen vermocht habe?
Vielen Dank, Jan Konefke. Das war ein Auszug aus dem Tagebuch von Fanny, die sich in Josef Roth verliebt, als dieser als junger Student nach Wien kommt, 1914. Und zu finden ist diese Passage in dem Roman Im Schatten zweier Sommer. Wir sprechen über Josef Roth, den Autor Jan Konefke und den Roth-Experten Jan Bürger habe ich dazu eingeladen. All seine Geschichteln, Falschheiten und Schwalbeleien passten auf keine Kuhhaut, schreibt Fanny, haben wir gerade gehört, die damit ihre Probleme hat. Und Herr Bürger, das haben wir auch schon angesprochen, dass es gerade, was Roths eigenes Leben anging, dass er selbst gern falsche Geschichten über seinen Vater zum Beispiel erfand, der als geisteskrank galt, aber dass er auch Legenden um seine religiösen und weltpolitischen Ansichten gesponnen hat. So gab es wirklich Widersprüche. Mal stellte er sich als Sozialist dar, dann wieder als erzkonservativ. Wie gehen Sie als Biograf damit um? Und nochmal die Frage auch an Jan Konefke, für Sie als Romanautor, ist das natürlich super, oder? Sie haben einfach viel Möglichkeiten zu erfinden.
Ja, aber mir war natürlich stets dabei bewusst, und das spiegelt diese Stelle ja auch, in der sich Fanny befragt, also auch selbstkritisch damit umgeht, ob sie den Josef Roth eben überhaupt versteht, diesen jungen Josef Roth. Ich glaube, von wegen das, was ich auch eben sagte über Osteuropa, diese Fabulierlust, die man gerade in Osteuropa antrifft, übrigens auch in Rumänien. Ich bin eingetaucht in eine Welt, in der ich festgestellt habe, dass es viel wichtiger ist, dass eine Geschichte gut ist, als ob sie sich wirklich so ereignet hat, zugetragen hat. Eine Geschichte muss stimmig sein, glaubhaft sein und meistens natürlich auch noch, wenn sie besonders gut ist, irgendwie einen tieferen Ernst, einen tieferen Sinn beinhalten. Nicht nur, um sich zu entziehen, bestimmten Zuordnungen zu entziehen, sondern diese Fabulierlust ist gewissermaßen dem Osteuropäer auch mitgegeben und vor allem dem ostjüdischen Geschichtenerfinder. Und Fanny fragt sich, ob sie damit nicht eigentlich falsch umgeht als eine Westlerin. Auch die politischen veränderten Positionen im Laufe seines Lebens haben natürlich zum Teil damit zu tun, dass er einfach zum Teil eingesehen hat, dass andere Positionen nicht mehr haltbar sind. Es gibt auch eine Stelle im Roman, wo er dann sagt, es wird zu ihm gesagt, bei der 1. Mai-Demonstration der Sozialdemokraten im Wiener Prater sagt ihm jemand, sie sind auf der richtigen Seite und er sagt dann, bis sie sich als die falsche erweist. Und auch der Vater von Fanny wird dann feststellen, dass sie sich als die falsche erweist zu Beginn des Krieges, als die Sozialdemokraten für den Ersten Weltkrieg sind, also sich vereinen hinter dem Kaiser. Und da gibt es bei Roth Positionswechsel, die eben einfach mit seiner besseren Einsicht zu tun haben. Es gibt wirklich wenige politisch so helle Köpfe wie ihn. Jan Bürger weiß das natürlich auch. Im Spinnennetz fällt der Name Adolf Hitler. Und das, bevor es überhaupt den Münchner Putschversuch gegeben hat. Er hat wirklich ein unglaubliches Gespür für politische Entwicklungen, Bewegungen gehabt, tektonische Erschütterungen gehabt. Dass er am Schluss dann ein Legitimist war, dass er für eine Wiedereinführung der Monarchie in Österreich war, ist aus heutiger Sicht natürlich völlig hilflos gewesen. Falsch vielleicht auch und hilflos auf jeden Fall. Hat aber natürlich etwas zu tun mit seiner Hoffnung, dass er damit irgendwie Österreich irgendwie vor einem Anschluss an Nazi-Deutschland retten kann. Und solche Positionswechsel sind normalerweise auch irgendwie begründet, aber natürlich verblüffend und eben auch verblüffend für eine Fanny, die eigentlich sehr klare Vorstellungen, auch politische Vorstellungen von der Welt hat. Beide, muss man sagen, das ist für mich ganz wichtig, beide scheitern mit ihren Hoffnungen und Ideen.
Also er ist offenbar selbst so etwas wie ein Bartlen, ein ostjüdischer Geschichtenerzähler, von dem er bei einem Nachtmahl mit der Familie Fischler erzählt, Josef Roth.
Ja, das ist so, wenn man das so erzählt, interessant und führt ihn vielleicht zurück zu dem, was wir auch ja, irgendwie in unserer normalen Wahrnehmung verkraften können, was wir vielleicht in unsere normale Wahrnehmung einbauen. Aber es ist immer noch eine Frage, die wirklich spannend ist und die auch wahnsinnig schwer zu beantworten ist, eben die Frage nach der Motivation für diese Vielzahl der Geschichten. Und das ist ja vielleicht auch das, was dann letztlich die Liebe von dieser Fanny auch rettet, dass eben jemand, man kann sagen, der erzählt irgendwie Stuss, der erzählt Geschichten, der erfindet jeden Tag sein Leben neu. Aber man kann ja auch versuchen, die Not, diese Geschichten zu erfinden, dahinter zu sehen und sich in die dann eben wie Fanny möglicherweise zu verlieben oder die jetzt eben tatsächlich auch ja interessant zu finden als nachgeborener Mensch wie wir jetzt. Man muss verstehen, das ist eben dieses vielfach diskriminiert sein. Also man wächst, wächst auf als Halbweise. Es ist nicht nur Halbweise, sondern es ist nicht klar, was mit diesem Vater ist. Und der ist in der Psychiatrie. Du bist nicht nur Jude, sondern auch noch Ostjude. Und was an dieser Stelle, die Jan Konefke eben gelesen hat, so toll oder so auch erschütternd ist, ist eben auch etwas, was mit dieser politischen Sensibilität von Roth zusammenhängt. Dass wenn man das Rothsche Werk als Gesamtwerk liest, merkt man plötzlich, dass die Shoah, die er ja in ihrer ganzen Härte gar nicht mehr erlebt hat, aber dass die eben nicht 33 begann, sondern dass sie eben eine lange Geschichte hat. Und diese lange Pogromgeschichte in Osteuropa, aber auch in Berlin, also das Scheunenviertel-Pogrom in den 20er Jahren spielt ja auch eine große Rolle, darüber schreibt er auch. Da merkt man eben, ja, diese Leidensgeschichte. Und die führt eben zu unterschiedlichen politischen Visionen, die man teilweise noch nachvollziehen kann. Und manchmal aus Not, manchmal aus Spaß auch dazu, sein Leben immer wieder neu zu erzählen und immer wieder neu auszuschmücken und das dann auch so gut zu erzählen, dass das dann die Leute genauso glauben, wie jetzt mancher Leser, manche Leserin denkt, diese Fanny gab es wirklich.
Herr Bürger, Sie haben die überragenden Reportagen schon erwähnt, die Reportagen aus Russland und der Ukraine, aus Roths Zeit, als er 1926 in der Ukraine und in Russland unterwegs war. Also nach der Russischen Revolution, da gab es eben die Sowjetunion schon. Er war ein Star bei der renommierten Frankfurter Zeitung. Wie war das?
Es war im Grunde so, dass er schon zu Beginn der 20er Jahre, aber es wurde dann immer stärker, hat er im Grunde das versucht, was es in Deutschland gar nicht so häufig gab, wirklich literarische Reportagen zu schreiben und die Zeitungstexte auch als Kunstform zu nutzen. Und so ist dieser Unterschied, den wir oft machen zwischen ja faktischen Texten und Fiktionen, ist er bei ihm gar nicht so ausgeprägt. Es wirkt dann auch sehr modern. Das sind da wirklich, also es ist eine literarische Form. Das, was man eigentlich immer aus Amerika versucht, jetzt immer seit Jahrzehnten zu importieren ins Deutsche hinein, das hat er auf seine Weise schon in den 20er Jahren realisiert.
Es gibt zum einen ja die Reportagen aus Russland und der Ukraine, dann eben auch die aus Paris. In Paris war Roth zum ersten Mal 1925 zusammen mit seiner Frau Friederike und er liebte diesen Ort, diese Stadt sofort und kam dann zurück 1933. Da war Paris dann schon ein Exilort für ihn, weil er eben aus Deutschland und Österreich floh. Er hat mehrere Jahre für die Frankfurter Zeitung eben auch aus Paris berichtet und schildert da Touristenattraktionen wie das Musée Grévin mit seinen Wachsfiguren oder das Moulin Rouge. Es gibt auch spätere Texte aus dieser Zeit und ich möchte Sie bitten, Herr Bürger, damit wir auch diesmal hören, also Roth selbst, eine Lesestelle aus dieser Zeit zu lesen. Also nicht aus der ersten Pariser Zeit, sondern aus dem Jahr 1938 und die spielt auf der Polizeipräfektur, wobei es im Roman ja auch, als Fanny dann schon geflohen ist vor dem Einmarsch der Nazis, auch nach Paris, dort auch Roth wieder begegnet, gibt es eine Szene, wo sie eben auch zum Justizpalast geht, nicht zur Polizeipräfektur, in dem Fall zum Justizpalast, um sich zu legitimieren, wie es heißt, also eine sogenannte Bleibegenehmigung zu erhalten. Der Text heißt Ein Kind im Wartezimmer der Polizei.
Ja, vielleicht noch ein paar Worte vorweg.
Gerne,
ich habe den ausgesucht, zum einen natürlich, weil er kurz ist und das sich fürs Radio eignet, aber zum anderen eben auch, weil er so gut zu dem Roman passt. Es gibt eben, was auch nicht so bekannt ist, diese Zeit, ganz am Ende seines Lebens, wo Josef Roth wirklich sehr reduziert leben musste, weil er so ein schwerer Trinker war und das dann eben auch organische Krankheiten nach sich gezogen hat. Und da hat er wenige Sachen noch gemacht. Er hat immer schlichtere, einfachere Sätze geschrieben. Das hat vielleicht auch, er hat sicher auch einen stilistischen Willen, aber hat vielleicht auch mit dem Gesundheitszustand zu tun. Aber was er immer auch gemacht hat, und das ist eigentlich gar nicht so bekannt, ist, dass er eben ankommenden Familien, Exilanten, Immigranten geholfen hat mit dem ganzen Behördenkram. Und das macht Jan Konefke ja so stark. Und das fand ich auch so schön an dem Roman, dass es so stark gemacht wird. Und es gibt ihm auch ein paar Texte, die er darüber geschrieben hat. Und einer ist eben dieses Ein Kind im Wartezimmer der Polizei. Das Kind lief unbekümmert, ein echtes Kind, mitten durch unsere schaurige Trauer. Wir saßen nämlich im Wartezimmer der Polizeipräfektur. Wir warteten auf die Erlaubnis, in Paris zu bleiben oder aber zum Teufel gehen zu dürfen. Wir warteten im Wartesaal. Wo denn sonst wartet ein Mensch? Er wartet in einem Wartesaal. In einem Wartesaal, meine Herrschaften, gibt es keine gepolsterten Lehnstühle. Man sitzt auf Bänken, die keine Lehne haben. Man sitzt so, wie es sich für Heimatlose gehört, mit gebeugtem Rücken, die Ellenbogen auf den Knien und, wenn man will, die Stirn in gefalteten Händen. Im Wartezimmer der Polizeipräfektur gehen die Menschen hin und her, auf und ab. Schätzungsweise, sagen wir, sind es etwa 20 Menschen, Männer zumeist. Sie gehen auf und ab, hin und her. Gott hat sie offenbar geschlagen. Nicht genug daran, dass sie so viele Meilen hatten zurücklegen müssen, um hierher in dieses Wartezimmer der Polizeipräfektur zu gelangen, müssen sie auch noch da drinnen auf und ab, hin und her wandern. Es ist, als könnten sie gar nicht innehalten im Wandern und im Flüchten. Auch im Wartezimmer der Polizei noch flüchten und wandern sie. Ihre Anzüge sind noch gut, aber ihre Gesichter sind sozusagen zerschlissen. Niemals kann ein Anzug so zerschlissen sein wie ein Gesicht. Sie glaubten, die Armen, man könne die Umwelt glauben machen, man sei noch ihrer würdig, weil man, obwohl zu ihr geflüchtet, dennoch sich die Mühe gebe, genauso auszusehen wie sie, diese Umwelt, der es nicht im Traum einfällt, zu flüchten. Denn es geht ihr noch gut, dieser Umwelt. Mitten also zwischen den Flüchtlingen, die sich selbst keine Ruhe geben können, lief im Wartezimmer der Polizeipräfektur das Kind umher. Ein blond gelocktes Kind, ein süßes, sage ich, weil jede Umschreibung eine literarische Lüge wäre. Man soll sich nicht scheuen, das Süße so zu nennen. Das blonde Kind im Wartezimmer der Polizeipräfektur war süß. Es hatte die gewissen blauen Augen, die man den Engeln zuzuschreiben pflegt. Es hatte mehr noch den unbeschreiblichen, stillen Glanz jener Unschuld, die das wahre Wissen ist. Das Einzige, das wir auf Erden schätzen sollten, sobald wir es erkannt haben. Es war ein Kind, ein dreijähriger Knabe. Er nahm mir meinen Stock aus der Hand und schlug mit ihm, wie nur Kinder und Engel schlagen können, den Polizisten, der vor der Tür stand, auf den Kopf. Er lief, der blond gelockte Knabe, allen Polizeibeamten zwischen die geschäftigen Beine. Es war ein wunderbares Stückchen Sonne, ein hurtiges in unserem grauen Wartezimmer der Polizeipräfektur. Ich wollte, ich wäre dieses Kindes Vater gewesen.
Vielen Dank, Jan Bürger. Ein Kind im Wartezimmer der Polizei aus Pariser Nächte, Feuilletons und Briefe, herausgegeben von Jan Bürger. Und dieser Text entstand im Jahr 1938. Und da spielt dann auch der dritte Teil des Romans Im Schatten zweier Sommer von Jan Konefke. Da gibt es dann diese Runde von Getreuen, die sich im Café Le Tournant allabendlich trifft, darunter eben Soma Morgenstern, von dem wir schon gehört haben, und auch Andrea Mangabell, die eine treue Freundin geblieben ist. Und es beginnt die gemeinsame Zeit von Fanny und Roth, bis Fanny unter Roths rasender Eifersucht zu leiden beginnt und natürlich auch realisiert, was aus dem alkoholkranken Roth geworden ist. Herr Konefke, haben Sie sich in irgendeiner Weise am Stil von Roth orientiert?
Wahrscheinlich schon. Das kann ja nicht ausbleiben, wenn man sich so intensiv dann mit einem Autor beschäftigt. Aber ich denke, ich habe schon meine eigene Sprache entwickelt oder eigenen Sprachfluss dort
das
entwickelt.
Das mussten Sie ja auch
Buch.
Natürlich.
Genau.
Ja.
Und es kommt immer wieder vor, es gibt Gespräche dann am Tisch zwischen ihm, Fanny und den Freunden, die da auch sitzen und eben auch trinken. Und natürlich habe ich dort immer wieder Roth zitiert. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann das selbst gar nicht mehr so richtig auseinanderbröseln, woher und was, weil ich den Romanfluss gerade so am Strömen halte, indem ich eben diese Zitate verändert habe. Aber nicht dem Sinn nach, natürlich, das darf man nicht.
So ein Satz, den ich zitieren möchte von Josef Roth, den Sie ihm in den Mund legen, zum Beispiel: Nein, was aus Deutschland nach Wien schwappte, war keine Sintflut. Es war nichts als germanische Scheiße und absolut alles. Das Schlimmste auf Erden ist besser als Hitlers Kloake. Woher stammt dieser Satz?
Jetzt überfordern Sie mich, weil, wie gesagt, ich habe das teilweise, und zu großen Teilen habe ich es vergessen.
Es hätte sein können, das ist tatsächlich ein Zitat.
Das ist ein Zitat.
Okay.
Das ist ein Zitat, aber Sie dürfen mich jetzt nicht nach dem Ordnung ganz, das ist eben
nicht
der große Unterschied zu einem Biografen wie Jan Bürger, der ja vorhin auch schon gesagt hat, zu Recht gesagt hat, dass er da streng ist. Ich würde das wahrscheinlich rekonstruieren können, wenn ich meine Notizbücher hier dabei hätte, weil ich dann normalerweise auch aufschreibe, wo etwas herkommt. Zum Beispiel habe ich ein wirklich wichtiger Satz für mich war, der gewissermaßen die Initiation für das ganze Buch war, ist der Satz, jetzt verkürzt zitiert: Die Liebe macht nicht blind, sondern im Gegenteil sehend, von Josef Roth. Und das hatte ich auch vergessen, wo das eigentlich ist. Das habe ich aber herausgesucht, damit ich nicht völlig nackt dastehe. Und dieser Satz fällt in Die Beichte eines Mörders, einem wunderbaren Roman von Josef Roth, nicht so bekannt. Aber ich habe es oft wirklich, es geht nicht, diese Zitate dem Sprachfluss anzuschmiegen, wenn man dann ständig darauf achtet, wo was steht und so weiter. Das ist, man muss es sich wirklich dann auch aneignen.
Also ich habe das Gefühl, dass das Wort Scheiße vielleicht nicht in dem Zitat steht.
Doch, da steht darin, ja. Also sonst hätte ich es nicht benutzt. Und er hat es überhaupt, es kommt bei Rudolf Roth durchaus auch häufiger vor, auch in den Briefen natürlich. Es ist wahrscheinlich aus einem Brief.
Was ich irgendwie interessant finde und was, glaube ich, gar nicht in dem Roman genannt wird, ist der zweite große Text, der kurz, also in Roths Todesjahr 1939 veröffentlicht wurde, ist die Geschichte von der 1002. Nacht.
Ja.
Ein kürzerer Roman, den ich eigentlich als Leseempfehlung gerade zu allen Hörerinnen und Hörern mitgeben will, der eben in Wien spielt und ein wunderbarer, ironischer Wien-Roman auch. War der für Sie auch so wichtig? Ich dachte manchmal, der ist so etwas wie so eine Klangwolke, die vielleicht hinter den Sätzen von Ihnen liegt.
Ja, auf jeden Fall. Und der spielt ja nun in einer Zeit noch vor 1914, also ist fast ein historischer Roman von Josef Roth. Und ich meine, bewundernswert, absolut bewundernswert, welche Eleganz dieses Buch hat. Und er in seinem Zustand, todesnah, sterbenskrank eigentlich, wie er das noch zustande gebracht hat, ist mir wirklich ein Rätsel. Es stimmt wahrscheinlich schon, was er auch an Stefan Zweig geschrieben hat, der ihn immer davor gewarnt hat, weiter zu trinken, und hat gesagt, Sie sehen das falsch, wenn ich jetzt nämlich nicht trinken würde, würde ich sofort sterben. Der Alkohol konserviert mich. Und so kann ich weiterschreiben. Ja, tatsächlich, dieser Text auch in seinem Charakter hat mich auch geleitet. Natürlich auch, weil er eben in der Zeit noch vor 1914 spielt, aber diese ganze Welt noch enthält. Übrigens, da gibt es auch ein Detail, in dem ich habe natürlich auch alle Texte noch mal ein bisschen darauf abgesucht, ob es da etwas vielleicht zu der Rembrandtstraße gibt und zu der Wohnung, zu dem Haus. Und tatsächlich gerade in diesem letzten großen Roman gibt es einen Journalisten, einen etwas abgehalfterten Journalisten, der für die Kronenzeitung, die es ja damals schon gab, schreibt. Und der wohnt dann in einem Kabinett in der Rembrandtstraße. Und da gibt es zwei, drei Sätze, in denen er das schildert, dieses Kabinett. Und das war für mich dann sozusagen auch die Vorlage, um sein Kabinett zu schildern.
Die Gegend um den Augarten herum, die Jan Konefke in seinem Roman schildert, kennen Sie die? Und wie ist das Ihrer Meinung nach geschildert? Ist das treffend?
Es ist sehr treffend, und ich bin da natürlich spazieren gegangen und bin dann auch von der Wallensteinstraße, die auch auftaucht in dem Roman, wo Roth später mit seiner Mutter gewohnt hat, durch den Augarten, da am Augarten vorbei, dort zur Rembrandtstraße gelaufen. Merkwürdig fand ich dann, weil ich noch besser eigentlich Paris kenne als Wien und auch die in dieser Rue de Tournon und in dem Café, in dem Roth auch ja zusammengebrochen ist vor seinem Tod, häufiger war, dass diese Pariser Straße sich so merkwürdig zum Jardin du Luxembourg öffnet, wie die Rembrandtstraße zum Augarten. Das ist halt irgendwie haben die atmosphärische Ähnlichkeit, diese beiden Straßen. Es ist vielleicht ein bisschen spinnert oder zufällig, aber vielleicht hat er auch in Paris was gesucht, was ihn doch an Wien erinnert hat.
Das wäre ja eine Klammer. Die Klammer, die auch der Roman von Jan Konefke hat, nämlich von Wien hin zum Pariser Exil von Josef Roth. Wir haben einen ganz großartigen Roman, mit dem Roth 1932 international bekannt wurde, noch gar nicht erwähnt, den Radetzky-Marsch. Und vielleicht nur ganz zum Schluss noch, Roth schildert darin ja die österreich-ungarische Doppelmonarchie kurz vor ihrem Niedergang, also ein sich in Auflösung befindenden Europas, wo es, wie er schreibt, noch nicht gleichgültig war, ob der Mensch lebte oder starb. Die Frage an Sie beide, er hat ja gesellschaftliche Auflösungsprozesse beschrieben, die er selbst erlebt hat. Und was ist daran heute aktuell?
Also, wenn ich beginnen darf, er ist ein Antinationalist. Und ich glaube, das ist ein wirklich ganz großartiges Thema, das er durchhält. Und er hat sich ein Europa vorgestellt, auch als Zitat, eine Heimat der Heimatlosen, ein Vaterland der Vaterlandslosen. Und es ist wirklich eine heute in dieser Wiederbelebung der Nationalismen, die wirklich schlimmstenfalls dazu führen können, dass das vereinte Europa zerfällt, von Nationalismen, die tatsächlich wie im Krieg Putins gegen die Ukraine tatsächlich auch agiert, kriegerisch agiert. Und da ist er wirklich ein gedankliches, literarisches, wie auch immer, stiftet er ein gedankliches, literarisches Gegenbild. Übrigens, es fehlt ihm ja nicht, auch im Radetzky-Marsch von 1932, es fehlt ihm ja nicht an Ironie auch gegenüber dieser Welt der KOK-Monarchie.
Ja, er verklärt sie nicht.
Aber der Grund, das behält er bei, dass es ein riesiger Verlust ist, dass ein, könnte man lesen, die KOK mit allen, eben mit allen Schwierigkeiten, mit allen Defiziten und so weiter, als ein Modell von einer Gesellschaft, die eben nicht sich in Nationen aufspaltet und in ethnische Gruppen aufspaltet oder gerade ethnische Säuberungen durchführt und so weiter, sondern eine Welt, in der wirklich diese Kulturen nebeneinander und miteinander existieren können.
Ja, völlig richtig. Also Antinationalist, aber auch radikaler Ideologiekritiker und vielleicht könnte man sogar sagen, ja, so etwas gibt es nicht, aber vielleicht so eine Antipolitik, der sich ja nicht verschreibt, also was er tut. Und so versteht man vielleicht auch seine politischen Wenden, über die wir auch schon gesprochen haben, was er tut, dass er immer das gelebte Leben, das reale Leben von uns jetzt hier und jetzt kontrastiert mit dem politischen System. Und er geht nicht davon aus, dass ein gutes politisches System automatisch zu einer Verbesserung der Lebenswirklichkeit führt. Das ist vielleicht der ernste Hintergrund dieses ganzen KOK-Kultes und auch dieses Legitimismus am Lebensende, dass er sich sagt, wo haben die Menschen eigentlich am besten leben können? Wo haben auch Menschen, die diskriminiert werden durch die Geburt, am besten leben können? Und er meint, das war in dem, was er kennt, dann eben doch diese KOK-Zeit. Das ist im Grunde die Ernährungslage, die praktischen Freiheiten im Alltag, dass manchmal sich auch durchwursteln, dass das funktioniert hat, dass man nicht massiv bedroht war, während in der Sowjetunion gab es die Diskriminierung, vom Nationalsozialismus nicht zu sprechen. Es gab den Versuch, demokratisch gegen die Nazis Widerstand zu leisten. Es hat nicht funktioniert. Diese erdrückende Macht der Gewaltregime, der Terrorregime und auch der Bürokratie, dagegen wollte er sich wehren. Und er hat irgendwie dagegen versucht, eine Allianz zu suchen.
Wann, Herr Bürger, wird Ihre Biografie erscheinen?
Das verrate ich noch nicht. Ich hoffe in absehbarer Zukunft. Aber
ich hoffe auch bald. Ich bin sehr gespannt und möchte Sie bald lesen.
Werden Sie sich denn nochmal, Herr Konefke, mit Roth befassen in einem Roman nach dieser ausführlichen Recherche?
Nein, das glaube ich nicht. Aber er wird mich natürlich weiterhin begleiten.
Der Roth-Experte Jan Bürger und der Schriftsteller Jan Kunewke sprachen über den österreichischen Schriftsteller Josef Roth, einer der beiden Hauptfiguren in Jan Kunewkes neuem Roman Im Schatten zweier Sommer, der im Galliani Verlag erschienen ist. Jan Bürger schreibt zurzeit an einer Biografie über Josef Roth und die Bücher mit Roths Reportagen aus der Ukraine und Russland und seinen Feuilletons und Briefen aus Paris, die Jan Bürger herausgegeben hat, sind bei C.H. Beck erschienen. Das Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Jan Bürger war aus einem Studio in Stuttgart zugeschaltet. Ganz herzlichen Dank an Sie beide.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothea Westphal.